predige über die Apostelgeschichte Kapitel 10, wobei ich den Text nicht vorlese, weil es ein langer Abschnitt ist, ein ganzes Kapitel, sondern in dieser Predigt mit berichten werde. Jeder von uns hat viel mit Schlüsseln zu tun, wahrscheinlich schon heute zu tun gehabt oder wird noch zu tun haben. Wir könnten zum Beispiel heute Morgen hier gar keinen Gottesdienst halten, wenn nicht jemand die Kirche aufgeschlossen hätte. Und Jesus hat dem Petrus, einem seiner Freunde, das Amt der Schlüssel anvertraut. Das heißt, der Petrus sollte das Himmelreich aufschließen, deshalb wird er auf mancher Kirchturmspitze mit einem großen Schlüssel dargestellt. Er hat die Aufgabe, das Himmelreich aufzuschließen. Und er hat es an Pfingsten getan, als er predigte und 3000 Juden und Freunde der Juden zum Glauben kamen an Jesus. Da sind die einen in das Himmelreich hineingegangen. Allerdings ging es weiter und die Frage war, wie er diesen Schlüssel weiter einsetzen würde. Und darum dreht sich diese Geschichte hier. Sie fängt mit einem Berufssoldaten an, mit einem Offizier, der als Römer Besatzungsoffizier war in Israel und den Namen Cornelius hatte. Er war stationiert in Caesarea, dem Sitz des Statthalters der Römer. Dieser Mann hat den Namen Cornelius. Hier heißt es, er war ein Hauptmann von der sogenannten italienischen Kohorte. Das heißt, er befehligte echte Römer, während sie ja sonst oft germanische Hilfstruppen mit ins Feld führten. Und dieser Mann hat ein ausgezeichnetes Zeugnis. Das heißt, er war fromm und gottesfürchtig samt seinem ganzen Haus. Haus heißt Familie. Er betete gerne und spendete viel diesem jüdischen Volk. Es war also ein Mann, von dem wir hoffen würden, dass es viele unter uns gibt, die genauso wären. Sittlich hochstehend, gläubig, gebefreudig, einsatzfähig, zuverlässig. Und trotzdem fehlte diesem Mann etwas Entscheidendes, was Gott ihm noch schenken wollte. Er betete und in diesem Gebet hatte er plötzlich eine Vision, nämlich dass ein Engel zu ihm kam, der ihn sogar mit Namen kannte und anredete und ansprach Cornelius. Ich vermute, dass wahrscheinlich bisher noch keiner von uns einen Engel gesehen hat, aber ich weiß, dass sie da sind und auch um uns bemüht sind, um uns in dieser oder jener Weise zu helfen oder auch zu schützen. In der 9. Stunde war das, also mittags um 15 Uhr, wo normalerweise die Leute Kaffee trinken oder Geschäftsbesprechungen haben, da hat dieser Cornelius, dieser Berufsoffizier, gebetet. Erstaunlich, dass so ein viel beschäftigter Mann sich Zeit nimmt, um mit Gott alleine zu sein im Gebet. Und der Engel sagt ihm dann, deine Gebete sind erhört worden, und deine Spenden und Almosen ist vor Gott gedacht worden. Und jetzt schicke einen Mann nach Joppe, der soll den Petrus dort holen. Joppe lag 50 Kilometer entfernt, so wie wenn man heute sagen würde, wenn du deine geistlichen Probleme klären willst, dann musst du mal Verbindung aufnehmen, vielleicht mit Bensheim, so etwa von der Entfernung her, und dort mal hingehen oder jemand holen lassen. Der Cornelius macht es sofort, er schickt sofort jemanden weg, nämlich zwei Sklaven und einen frommen Soldaten, um den Petrus zu holen. An der Stelle merken wir etwas, dieser Cornelius war römischer Besatzungsoffizier, so ein Mann ist uns vorher schon mal begegnet, und zwar war er ein Offizier aus Kapernaum, ein anderer, den Jesus gelobt hat, und sagte, bei keinem habe ich so großen Glauben gefunden wie bei diesem Besatzungsoffizier, diesem Römer. Was mir an dieser Geschichte gut gefällt, ist, dass Gott richtige Leute zusammenführen kann. Auf der einen Seite ist der Cornelius und auf der anderen Seite ein Petrus, die sich gar nicht kennen, aber Gott setzt sie in Verbindung zueinander. Und das tut er auch heute noch. Eine gute Firma hat für ihre Mitarbeiter immer eine Art Arbeitsvorbereitung. Wenn zum Beispiel hier eine eisenverarbeitende Firma ist, dann stehen die Leute nicht morgen früh vor ihren Maschinen und überlegen, wo kriegen wir den Stahl her, um irgendwas zu machen. Und welche Werkzeuge müssen die Maschinen haben, um das überhaupt richtig vorzubereiten, sondern das ist alles vorgeplant und funktioniert dann auch. Christen sind in der Hand Gottes auch Werkzeuge und manchmal muss er sie vorbereiten, um etwas Spezielles tun zu können. Der Petrus war so ein Werkzeug und das musste Jesus vorbereiten. Der war am nächsten Tag auch im Gebet, und zwar mittags in der 6. Stunde, das heißt um 12 Uhr, auf dem Dach. Wahrscheinlich hat er schon kräftig Hunger und so die Essensgerüchte stiegen nach oben. Aber er betete vorher, weil ihm das wichtig war. Und auf einmal tauchte vom Himmel ein Tuch auf, ein leinenes Tuch, mit allen vierfüßigen und kriechenden Tieren der Erde und Vögeln. Und eine Stimme aus dem Himmel sagte, schlachte und iss. Und der Petrus sagte, habe ich noch nie getan. Ich esse nur grundsätzlich nur reine Tiere, so. Die anderen sind mir ein Gräuel, wie soll ich die nur essen? Aber die Stimme sagte dann, was Gott für rein erklärt, das erkläre du nicht für unrein. Und dann verschwand das Tuch wieder im Himmel. Kaum dachte er darüber nach, da kam es schon wieder an. Und die Stimme sagte dasselbe, Petrus, schlachte und iss. Der Petrus, der war entsetzt, der schüttelte sich wahrscheinlich. Aber das Tuch verschwand wieder im Himmel. Und er dachte weiter darüber nach und schon tauchte es wieder auf, ein drittes Mal. Und die Stimme sagte ihm wieder, Petrus, schlachte und iss. Er verstand das Ganze nicht. Irgendwas sollte es bedeuten, er wusste aber nicht was. Es wäre so, wie wenn bei uns so vor Augen so ein Tuch auftauchen würde und da wären so leckere Würmer drin und Ameisen und Schlangen und Igel und verschieden dicke Hunde. Und dann würde einer sagen, jetzt stürze dich da drauf und schlachte ein paar davon und iss sie. Bereite sie dir heute als Sonntagsmahlzeit. Da würde jeder sagen, oh, das mag ich nicht, obwohl diese Tiere ja in anderen Ländern alle gegessen werden. Und dem Petrus ging es genauso. Gott wollte ihn vorbereiten, nur wusste der Petrus nicht, wofür. Es gibt ja so ein Lied, ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Er kannte das zwar nicht, aber die Melodie war zumindest, oder die Gedanken in seinem Herzen. Er dachte darüber nach, bis Gott ihm dann klar machte, was es bedeutet. Der Petrus hatte eigentlich ein Problem, obwohl er das nicht wusste. Denn Jesus hatte nach seiner Auferstehung gesagt, geht hin in alle Welt und bringt alle Menschen mit mir in Verbindung. Das heißt, erzählt allen, wer ich bin. Nun müssen wir wissen, dass fromme Juden niemals das Haus eines Heiden betreten hätten, weil sie sich sonst verunreinigt hätten. Vielleicht erinnern Sie sich an die Geschichte von der Kreuzigung Jesu, wo die frommen Juden, die ihn kreuzigen lassen wollten, noch nicht einmal in das Haus des Pilatus gegangen sind, weil sie anschließend nicht ihr Passeopfer hätten bringen können, wenn sie in dem Haus eines Heiden gewesen wären. Was der Petrus darüber dachte, wie die Heiden wohl zum Glauben kämen, wenn die Juden noch nicht mal bereit waren, das Haus eines Heiden zu betreten, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hatte er diesen Auftrag, das Evangelium allen Völkern zu predigen, bisher nicht praktiziert. Und Gott gibt ihm jetzt eine Chance, es doch zu tun. Gerade als er darüber nachdenkt, kommen die Boten des Cornelius an sein Haus und fragen, ob da der Petrus wohnt. Und der Petrus hört seinen Namen rufen, steigt runter und sagt, ja, hier bin ich, was wollt ihr? Und sie sagen, wir kommen von dem Cornelius, und dann haben sie ihre Geschichte von dem Cornelius erzählt mit diesem Engel. Und Petrus beherbergt sie über Nacht. Er gibt ihnen also was zu essen und bietet ihnen ein Schlafquartier an. Es war eigentlich schon ein erster Schritt in dieser Richtung, dass er bereit war, mit Heiden Kontakt zu haben. Am nächsten Tag geht er dann mit nach Joppe, aber er geht nicht alleine, sondern nimmt 6 andere Christen mit. Das finde ich ganz wichtig. Wenn bei uns Christen einen Auftrag haben, gehen sie oft alleine. Sie sind Solisten, während hier ist eine Gemeinschaft unterwegs. Und das ist sicher ganz wichtig, zu sehen, was Gemeinschaft unter Christen bedeutet. Er geht also nicht alleine, sondern mit Brüdern. Und der Cornelius, als er ihn trifft, ist auch nicht alleine. Der hat seine ganze Verwandtschaft eingeladen und alle Freunde. Sozusagen eine Art evangelistische Hausparty. Heute gibt es ja auch so manche Dinge, die veranstalten Leute so eine Hausparty, um irgendwas zu verkaufen, was nicht im Geschäft verkauft wird, sondern nur von Haus zu Haus. Dafür veranstalten wir solche Partys, aber kann man die nicht auch für das Evangelium veranstalten? Er begrüßt den Petrus ehrfurchtsvoll, indem er sich vor ihm auf den Boden wirft. Petrus richtet ihn auf, weil er weiß, die Ehre gebührt Gott und nicht mir. Und dann erzählt er ihm nochmal seine Engelvision. Und der Petrus sagt, ich sehe, dass Gott wirklich alle Menschen akzeptiert, die ihn akzeptieren, die Ehrfurcht vor Gott haben, egal zu welchem Volk sie gehören. Und er fragt, ja, wozu bin ich denn nun berufen worden? Und der Cornelius sagt, erzähle uns doch alles, was Gott dir aufträgt. Das ist wichtig, erzähle alles, was Gott dir aufträgt. Also nicht alles, was du willst, sondern alles, was Gott dir aufträgt. Der Petrus braucht ja nicht lange zu überlegen, er weiß, was ihm wichtig ist. Und ist bereit, das weiterzugeben. Ich finde es gut, wenn Gott Menschen zusammenführt, wobei der eine Christus kennt und der andere ihn sucht. Das gibt es auch heute, sodass Menschen wirklich wach werden und begreifen, wer Jesus ist. Der Petrus fängt dann an zu predigen und sagt, eigentlich wisst ihr das schon. Ihr wisst, dass dieser Jesus in Nazareth gelebt hat, dass er gepredigt hat, dass er geheilt hat, dass er Menschen, die vom Teufel überwältigt waren, befreit hat und ähnliche Dinge. Das wisst ihr alles und dass er dann gekreuzigt wurde, obwohl er nur Gutes tat und dass er dann auferstanden ist. Davon sind wir Zeugen. Das wussten sie vielleicht nicht, dass er auferstanden ist, weil die Juden ja sagten, er ist geklaut worden, die Leiche. Sie wussten aber, nein, er ist auferstanden. Wir haben sogar mit ihm gegessen. Wir sind Zeugen dafür. Und wir sollen verkündigen, dass Jesus jetzt der Richter ist für die Lebenden und die Verstorbenen. Und wenn ihr an seinen Namen glaubt, habt ihr Vergebung für eure Sünden. Und es war neu für sie, einmal, dass er auferstanden ist und dass sie an seinen Namen glauben können und dadurch Vergebung haben. Ich denke, das ist wichtig, dass Menschen, die an Gott glauben, außerdem noch Jesus kennenlernen. Dieser Offizier kam jetzt noch zum Glauben an Jesus, nachdem er vorher schon die ganze Zeit an Gott glaubte. Und während sie zuhörten, fiel der Heilige Geist auf sie und sie beteten in anderen Zungen und lobten Gott. Der Petrus war ganz überrascht, dass der Heilige Geist auch auf Heiden kommt, sogar auf Römer, Besatzungsleute. Und dann sagt er, gut, wenn sie den Heiligen Geist empfangen haben, dann sollten sie auch getauft werden. Und dann blieb er noch einige Tage dort auf ihren Wunsch hin und hat Nacharbeit gemacht und ihren persönlichen Glauben befestigt. Es ist interessant, einmal verschiedene Dinge. Einmal, dass es hier um einen Offizier geht. Da wurde nicht eine Friedensbewegung aufgebaut und gesagt, lieber Cornelius, es wäre gut, wenn du deinen Beruf an den Nagel hängst, weil du ein Menschenmörder bist. Keine Spur. Der Mann wurde voll akzeptiert, genauso wie dieser Hauptmann in Kapernaum und andere dieser Art. Im Gegenteil, ihm wurde ein hohes Zeugnis ausgestellt von Gott und er wurde in eine ganz andere Friedensbewegung mit hineingenommen, nämlich in die, dass Jesus sein Friede wurde in seinem Herzen und dass er spürte, dieser Jesus liebt mich so, dass ich mit ihm das Leben habe und darüber glücklich bin. Es war fein, dass dieser Cornelius nicht alleine stand. Er kam nicht alleine zum Glauben, sondern mit seiner ganzen Familie und der ganzen Verwandtschaft und all seinen Freunden. Das ist großartig, geschieht bei uns heute nicht so oft, weil wir meistens so isoliert leben. Da kommt mal einer in der Familie zum Glauben und vielleicht nach Monaten oder Jahren dann auch der Nächste. Aber hier war es auf einen Schlag die ganze Familie eines Berufsoffiziers. Das bedeutet manches, was wir beobachten können. Einmal, Gott hat eine große Freiheit, Menschen zum Glauben zu führen. Es geht nicht nach einem Schema, sondern einfach so, wie Gott es möchte. An Pfingsten zum Beispiel hat er Petrus gepredigt und den Leuten ging ein Stich durchs Herz. Sie fragten, was sollen wir tun? Und der Petrus sagte, ihr sollt euch taufen lassen und dann werdet ihr den Heiligen Geist empfangen. Das heißt, die Leute haben sich bekehrt, das heißt zu Jesus hingewendet und taufen lassen und empfingen den Heiligen Geist. Später in Samaria wurde auch gepredigt und da kamen Leute zum Glauben. Sie haben sich zu Jesus bekehrt, hingewendet und wurden getauft auf den Namen Jesu. Und keiner von ihnen hat den Heiligen Geist. Da mussten erst ein paar Tage später Apostel aus Jerusalem kommen und haben ihnen die Hände aufgelegt und mit ihnen gebetet. Und dann empfingen sie erst den Heiligen Geist. Ganz anders. Und hier bei dem Cornelius noch anders. Der wurde einfach gepredigt. Da heißt es nicht, dass sich der Cornelius zu dem Herrn bekehrte, sondern der hat einfach offen zugehört, ganz offen, und empfing dabei den Heiligen Geist und war echter Christ jetzt. Wir sehen, Gott ist nicht an irgendein Schema gebunden, sondern sein Ziel ist, dass Menschen Christus kennenlernen und dadurch ewiges Leben empfangen, egal wie. Der Petrus hat auch viel dazu gelernt. Er musste nämlich seine Vorurteile abbauen, damit er überhaupt mit anderen Leuten sprechen konnte. Als erstes hat er diese Boten aufgenommen und beherbergt. Als zweites war er bereit, in ein heidnisches Haus zu gehen. Und dann hat er den Heiden sogar das Evangelium gepredigt. Er nahm sie in die Gemeinde auf durch die Taufe. Und er blieb mehrere Tage mit ihnen. Er hat wirklich vieles gelernt. Er hat Angst abgebaut. Und später wurde er zwar von seinen Brüdern angegriffen in Jerusalem, die sagten, was ist nur los? Petrus, was ist bei dir kaputt, dass du in das Haus von Heiden gehst? Bist du abgefallen vom Glauben? Der Petrus sagte ganz im Gegenteil, ich bin in der direkten Führung des Herrn und deshalb loben wir Gott, weil er Menschen zum Glauben führt. Ich denke, dass das auch heute noch geschieht, dass Jesus Menschen, die sich nicht kennen, zueinander führt. Der eine ist sozusagen der Cornelius und der andere der Petrus. Ich denke an einen jungen Mann, der auf der Autobahn per Anhalter fuhr und in das Auto eines ehemaligen Berufsoffiziers stieg. Und in dem Kontakt mit ihm zum Glauben kam an Jesus. Inzwischen leitet er ein Freizeitzentrum in Österreich. Dieser ehemalige Berufsoffizier ist dieser Major Thomas, der die Fackelträgerbewegung gegründet hat. Klostermühle gehörte auch dazu. Ist eigentlich ein ehemaliger Besatzungsoffizier der englischen Armee in Deutschland, durch den ganz viele Menschen Jesus kennengelernt haben und heute noch kennenlernen. Ich denke an einen Österreicher, der hier nach Obertshausen kam, um hier als Student Geld zu verdienen in seinen Ferien und im Kontakt mit einem gläubigen Arbeitskollegen Jesus fand und dann wieder nach Österreich zurückfuhr und dort unter Studenten Jesus weiter bezeugte. Ich hörte gerade diese Tage von einem Jungen, der in der Klostermühle zum Glauben kam und durch ihn kamen seine Eltern zum Glauben und dann seine Geschwister. Das war eigentlich der Junge, war sozusagen dieser Petrus für seine Familie. Oder ich hörte von einem Japaner, der mit der transsibirischen Eisenbahn nach Europa gefahren kam und dann in England so auch ein bisschen umhertrempte. Und er war in einer Jugendherberge in London. Und als sie so beim Essen saßen, da las einer in einem Buch und er fragte, was liest du denn da? Und er sagte, ich lese in der Bibel. Gut, die kannte er nun gar nicht, unterhielt sich mit ihm ein bisschen. Und da er kein festes Ziel hat, sagte der andere, wie wär's, wenn du mal in so ein Zentrum fährst, da erfährst du noch mehr. Nach Kippenree, das ist ein christliches Freizeitzentrum, da ist er dahin gefahren, ist zum Glauben gekommen, hat später in England dann eine Bibelschule besucht und ist als Pastor nach Japan gegangen. Das heißt, dieser Petrus war für ihn eigentlich dieser bibellesende junge Mann in der Jugendherberge, den er rein zufällig traf. Ich denke an ein Ehepaar, das ich gerade kennenlernte. Beide aktive Leute. Er hat Landwirtschaft studiert, arbeitet dann mit der Deutschen Entwicklungshilfe im Ausland und im Inland. Und er betreute einen Studenten, um ihm zu helfen, dass er Material für seine Examensarbeit sammelt. Aber dieser Student, der ließ sich zwar gerne von ihm betreuen, aber eigentlich wollte er auch umgedreht ihn betreuen und hat ihm ziemlich viel von Jesus erzählt. Er hat es zwar damals noch nicht so ganz verstanden, aber als er dann in Äthiopien war im Entwicklungsdienst und seine Frau einen schweren Malariaanfall bekam und sie nicht mehr weiter wussten, da hat er sich an manches erinnert, was er gehört hat. Und auf dem Weg zu dem Buschhospital in der Nacht fingen dann beide an zu beten und haben ihr Leben dann Jesus anvertraut. Es war sozusagen ein Petrus mit Spätzündung oder mit weiterer Wirkung. Und ich finde das fein. Jeder, der heute Morgen hier ist, kann entweder in der Rolle des Cornelius sein, dass er eigentlich Gott fürchtet, sonst wäre er wahrscheinlich nicht da, irgendeine Beziehung zu ihm haben möchte, auf diese oder jene Weise. Oder er kann Petrus sein, der geschickt wird, sodass andere durch ihn Jesus kennenlernen. Auf jeden Fall gibt es eine Art Arbeitsvorbereitung durch Gott auch für Christen. Einmal, dass er sie zusammenführt, um den Glauben weiterzugeben, dass er sie aber auch einsetzt, um Menschen vielleicht großflächig zu erreichen. Da habe ich gerade ein gutes Beispiel gehört. Wir werden nachher die Kollekte für den Evangeliumsrundfunk sammeln. Mein Beispiel handelt zwar nicht von diesem Rundfunk, sondern von seinem Vorläufer, wo ein Amerikaner 1931 schon diese Idee hatte: Ich möchte dieses neue Gerät, dieses Radio benutzen für Gott. Viele fanden das schlecht, weil sie sagten, das ist ein Teufelsgerät, wie kann man das für Gott benutzen? Aber er sagte, ich möchte das für Gott benutzen. Und dann versuchte er, eine Sendeerlaubnis zu bekommen in Kuba und in vielen lateinamerikanischen Ländern. Überall wurde er abgelehnt. Und dann traf er einen anderen Missionar, der in einem Land war, der hatte gerade viele Enttäuschungen hinter sich. Der betreute Indianer und bekam gar keinen Kontakt mit ihnen. Und er hatte um Kontakt gebetet: Herr, schenke mir doch Kontakt. Und daraufhin hat ihn die Regierung beauftragt, den Wegebau in seinem Gebiet zu überwachen, also den Straßenbau. Das ist ja für Missionare eigentlich eine etwas sonderbare Beschäftigung. Und die Arzneiausgabe zu überwachen und noch irgendwas mit Steuern oder so. Der Missionar war darüber sehr froh, weil er auf die Weise Kontakt bekam, obwohl es ja mit dem Evangelium noch nichts zu tun hat. Und dann hat dieser Missionar, dieser Amerikaner, sich getroffen und gesagt, warum sollten wir das mit diesem Sender nicht gemeinsam versuchen? Da haben sie in diesem Land, nämlich in Ecuador, wo dieser eine Missionar arbeitete, einen Antrag an die Regierung gestellt, ob sie dort einen christlichen Sender errichten dürften. Und da sagt die Regierung, oh, dieser Missionar, den kennen wir ja, der arbeitet großzügig für uns, prima. Natürlich, das könnt ihr gerne machen. Sie ein Sondergesetz erlassen, damit sie dort einen christlichen Sender errichten konnten. Und den haben sie dann in Quito errichtet. Und später haben sie rausbekommen, das war die allerbeste Stelle, die man überhaupt für einen Kurzwellensender dort in Südamerika haben konnte, mit irgendeiner Glocke in der Ionosphäre, die diese Strahlen weitergibt, sodass sie von dort aus 80% die Erdoberfläche erreichen können mit ihren Sendungen. Inzwischen 250 Mitarbeiter haben, ganz viele verschiedene Sprachen, 300 einheimische Mitarbeiter haben, ein eigenes Wasserkraftwerk gebaut haben, um ihren Strom selbst herzustellen. Aber es fing einmal an damit, dass sie in all den Ländern abgelehnt wurden, bis sie praktisch nur noch der günstigste Platz übrig blieb und es hier ein frustrierter Missionar war, der nicht mehr weiterkam und dann über Straßenbau Kontakt bekam. Und Gott hat so Millionen Menschen das Evangelium zukommen lassen im Laufe der nächsten 50 Jahre und heute noch. Mich ermutigt diese Geschichte zu sehen, wie Gott führt, und ich hoffe, dass es vielen von uns auch so geht. Jeder, der Christ ist, sollte damit rechnen, dass er mit anderen Menschen in Verbindung gebracht wird, die Jesus noch nicht kennen, damit sie ihm begegnen. Und vielleicht ist heute Morgen auch so ein Cornelius oder seine Boten unter uns, der einfach schon an Gott glaubt, aber Jesus noch nicht so richtig kennt. Und dem wünsche ich ganz besonders, dass er glauben kann, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der für ihn starb und bereit ist, ihn zu lieben und in seinem Leben da zu sein. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort in der Bibel. Wir beten, dass es in unserem Leben ankommt und durch dieses Leben auch bei anderen. Danke, dass du uns liebst und dass es möglich ist, dass das eigene Leben dir gehört und auch von dir geführt wird. Amen.